Der 9-jährige Peter geht am Morgen ganz ängstlich aus dem Haus raus. Drüllt sich immer wieder um, schaut über die linke Schulter, schaut über die rechte Schulter, hat den Schulertheke auf dem Rücken, wählt ganz bewusst den Weg, den einen Haufen Leute nehmen, weil er weiss, dass die anderen hinter ihm her sind. «Wir vertwitschen dich», ist auf dem Zettel gestanden, wo der Cedric und seine Kollegen und Peter in der Schule an Kleiderhaken an die Garderobe gehängt haben. Die Eltern haben schon mit dem Lehrer geredet. Der Lehrer hat auch schon mit dem Rektor geredet. Aber der Peter hat einfach Angst. Angst, dass sie ihn wieder packen, in den Hauseingang schleppen und verprügeln. Vielleicht noch schlimmer als die letzte Mal. Darum schaut er immer wieder über die Schulter. Ängstlich, ob sie ihn verfolgen. Gleichzeitig ist an einem anderen Ort in der Stadt die Esther unterwegs. Sie ist Angestellte in einem Verkaufshaus und auch sie schaut ganz genau herum. Schon bei der Stempeluhr hat sie gesehen, die Chefin ist noch nicht da. Und wo sie dann das leere Büro sieht, von der Chefin, schnauft Esther ganz erleichtert auf. Wenn ich Glück habe, denkt sie, dann ist die Chefin in einem Meeting mit der Geschäftsführerin und sie kommt erst in 1 bis 2 Stunden wieder. Aber eins ist sicher, der Druck, wo der Chefin gemacht wird von oben ab, der Druck wird sie weitergeben an Esther und ihre Angestellten. Sie wird ihnen Rottweiler im Geschäft umrennen, die Verkäuferinnen anbrüllen, mit Vorteil natürlich so, dass alle Kunden gehören. Darum ist es besser, man geht aus dem Weg. Und noch viel besser wäre, wenn sie heute gar nicht erst arbeiten käme, Chefin. Der Peter versteckt sich vor dem Cedric und seinen Kollegen. Die Esther geht ihrer Chefin aus dem Weg. Und die Frage ist, wem gehst du aus dem Weg? Was belastet deine Welt? Vielleicht eine überbehütende und eine kontrollierende Mutter? Vielleicht irgendein Kollege im Sportclub? Wie der Teenies vielleicht, der Sportlehrer, der Turnlehrer, der meint, alle müssen die 2,5 Sekunden die Stange hochklettern können. Das war so mein Albtraum als Teenager. Vor dieser Stange stehen und einfach noch schneller müssen die Stangen auf. Und unten drunter steht ein Sportlehrer. Und wenn wir auch noch dazu mal noch hätte dürfen, als Lehrer die Peitsche haben, bin ich fast sicher, hätte eine mitgenommen im Turnunterricht. Vielleicht ist es deine Nachbarin, wo der ständig zu verstehen gibt, der Hauseingang ist nicht sauber genug geputzt. Und die Nachbarinnen können ja da gut. Die sagen ja nicht, der Hauseingang ist zu wenig gut geputzt. Die sagen da anders. Die sagen nämlich dann, wenn deine andere Nachbarin geputzt hat, sagen sie zu dir, hey, ist da wieder schön heute. Man merkt schon, dass Elsi hat geputzt. Schmeckt schon so fein, findest du nicht auch? Vielleicht geht es dir aber auch wie im David, der einen König im Nacken hatte, der probiert hat, ihn als Hirtenbübli mit einem Speer an die Wand zu spiessen. Das letzte Beispiel ist von David. Das ist tatsächlich etwas, das er erlebt hat. Ein wütender Saul ist in seinem Leben unterwegs. So wie der Cedric, der wütende Saul ist für den Peter. So wie die Chefin, der wütende Saul ist für die Esther. So wie vielleicht dein wütender Saul eine Nachbarin ist, der ständig im Nacken hockt, so hätte David einen wütigen Saul gehabt. Ein armer, bemitleidenswerter David ist es, wo wir hier erleben, in 1. Samuel 18. Ihr habt ja miterlebt, wie er den Goliath geschlagen hat, einen gewaltigen Kampf, den David gewinnt. Und das ist die Vorbereitung für das, was David jetzt im Haus vom Saul erlebt. Weil an dem Tag, wo der Goliath seinen Kopf eingebüßt hat, haben die Israeliten den David zu ihrem persönlichen Held erklärt. Ihren Wilhelm Tell. Der David ist der Wilhelm Tell geworden von den Israeliten. Und sie haben angefangen Lieder zu singen. Sie haben Partys gefeiert und sie haben gesungen. 1. Samuel 18, Vers 7. Saul hat Tausende erschlagen, David aber Zehntausende. Wo der Saul da gehört, explodiert er wie ein Vulkan. Und von dem Tag an heisst es in der Bibel, Vers 9 aus 1. Samuel 18, Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Zu dem Zeitpunkt ist der Saul einweg schon eine schwierige Persönlichkeit. Er ist bekannt dafür, von einem Moment auf den anderen einen Wutanfall zu haben, völlig seine Kontenance zu verlieren. Und dem David seine Beliebtheit beim Volk ist natürlich Öl ins Feuer vom Saul. Und so kommt es nicht von ungefähr, dass der Saul sich überlegt, wie kann ich den Widersacher, den jugendlichen Held da, wie kann ich den loswerden? In Vers 11 heisst es, dass der Saul denkt hat, 1. Samuel 18, ich will David an die Wand speisen. Ihr könnt euch etwas vorstellen, was da abgegangen ist in dem Herz, oder? Was da los ist, was da passiert. Und so probiert der Saul tatsächlich insgesamt 6 Mal den David umzubringen. Und der ist unglaublich kreativ, der Saul. Das würde man ihm gar nicht zutrauen. Das ist immer so mit den Sauls in unserem Leben. Die sind unglaublich kreativ. Zuerst gibt er seine Tochter Michal dem David zur Frau. Nicht etwa, weil die so hässlich gewesen wäre oder so. Also das war nicht irgendwie gemein von ihm, um den David zu plagen. Auf den ersten Blick scheint das sehr eine nette und eine grosszügige Geste zu sein, bis man dann liest, was der Saul sich dabei denkt. Der Text sagt nämlich, und Saul sagte, ich will David meine Tochter Michal zur Frau geben, damit sie ihm zur Falle wird und die Hand der Philister gegen ihn ist. Der Saul macht das nämlich ganz geschickt. Der Saul schaut nämlich vor den David hin und zeigt so ein bisschen, schau mal, Michal, meine Tochter, wie findest du die? Ich stelle mir das so vor. Und der David steht da und jetzt ist natürlich blöd, oder? Wenn sie nicht so hübsch ist, kannst du ja nicht gut zum König sagen, ja, wie findest du sie? Es geht, oder? Meine ist ja die Tochter. Wenn ich euch frage, wie findet ihr meine Tochter? Und ihr würdet sagen, hätte er auch ein Problem, oder? Also auf jeden Fall, der David sagt dann irgendwann, ja natürlich, das ist ein hübsches Mädchen. Und der Saul sagt, weißt du, ich würde sie zur Frau geben, willst du sie? Und der David sagt ja. Und kaum recht hat er ja gesagt, sagt der Saul, das ist gut. Es gibt einfach eine Bedingung, die man schon fühlen muss. Ja gesagt, hast du jetzt, du musst mir einfach 100 Vorhüte von den Philister bringen. Ich erkläre euch jetzt nicht, was das ist, das wisst ihr selber. 100 musst du mir bringen. Der Saul hofft natürlich, ein von diesen 100, wo der David mit ihm kämpft, ist stärker als der David und wird den David dann besiegen. Er denkt sich natürlich, also ein von diesen 100 wird den David sicher aufs Dach geben. Das Problem ist nur, der David kommt wieder, nicht nur mit 100, sondern mit 200 vor heute. Und legt die zu Füßen vom Saul ab. Ist alles ein bisschen komisch, ich weiss. Ist auch nicht mein Metier. Steht so in der Bibel, das war damals so gewesen, oder? Natürlich als Zeichen damals für einen Israelit ist das ein Ehrenzeichen gewesen, eben beschnitten zu sein am Glied mit dem Bund, mit dem Volk Gottes verbunden zu sein, einen Bund eingegangen zu sein mit dem Gott von der Bibel. Und alle anderen sind eben dann verächtlich als Unbeschnittene genannt, bezeichnet worden. Die Unbeschnittenen. Und darum wahrscheinlich eben auch, dass der David da muss die 100 Vorhüte bringen. Also, erster Versuch geht schief, der David überlebt. Wer den Saul kennt, weiß, so leicht geht er nicht auf. Er befiehlt seinen Diener und seinem eigenen Sohn, dem Jonathan, dass sie den David sollen umbringen. Aber auch das funktioniert nicht. Vom Jonathan heisst es nämlich, 1. Samuel 19, Vers 1, und Jonathan fand großen Gefallen an David. Und so weigert sich der Jonathan, den David umzubringen. Der Saul probiert es ein drittes Mal, damals selber, mit dem Speer. Wo der Saul einen Moment hat, wo er wieder sein Geist unruhig wird, eine Art wie eine Depression über ihn kommt, ist der David bei ihm und spielt Harfe. Und der Saul nimmt den Speer und schleudert dann nach dem David, aber er verfehlt ihn. Und schließlich schickt der Saul Botschafter zum David, seinem Haus, um ihn eben überwachen und den am Morgen umbringen zu lassen. Aber Michal, David, seine Frau, die warnten und laden durch ein Fenster in Kroh. Man hat den Eindruck, da ist eine Jagdsaison losgegangen. Und der David ist der Fuchs. Und der Saul, das ist der Chef auf seinem Ross, rot angelegt, der mit seinen Hunden den Fuchs jagt. Und der David kann das alles überhaupt nicht verstehen. Er versteht das nicht. Was habe ich dem Saul zu tun? Denkt er sich. Ich habe doch dem nur gut zu tun. Ich habe Harfe gespielt, wenn dem Saul seine Seele plagen war. Ich habe dem Saul Linderung verschafft. Er ist der Wilhelm Tell von den Israeliten, wo das Land vor den Philister gerettet hat. Er ist demütig, er ist ehrlich. Er hat dem Volk die Hoffnung zurückgegeben. In der Bibel heisst es, dass der David klug auf allen seinen Wegen handelte. Es heisst, ganz Israel und Juda liebte ihn. Es heisst, er bewies mehr Klugheit als alle Knechte Sauls. Eigentlich sollte man den gern haben. Und jetzt wird er so plaget. Und der Saul explodiert wie ein wütender Vulkan und belohnt dem David seine Treue mit fliegenden Speer und mit Mordanschlägen. Und man versteht, warum der David den Jonathan irgendwann fragt, 1. Samuel 20, Vers 1, was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Was ist mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Und der Jonathan hat keine Antwort. Er hat keine Antwort. Mit was soll man dem Saul seinen Zorn auch rechtfertigen? Und schaut die Frage, was habe ich gemacht, dass jemand dermaßen abneigend und ablehnend auf mich reagiert? Was ist meine Schuld? Die Frage stellen ganz viele Menschen. Wie erklärt man, dass zum Beispiel eine Frau ihrem Mann ständig vor allen anderen abputzt und klein macht? Also verächtlich behandelt. Wie erklärt man das? Menge Mann steht da und sagt, was habe ich gemacht? Wie erklärt man, wenn die Nachbarn einem ständig blöd anmachen, wenn sie auf einmal nicht mehr Grüezi sagen oder sonst zu leid werden? Und ich staune immer wieder, ihr habt sicher auch schon so Berichte gelesen, was Nachbarn manchmal machen können, oder? Ich staune über die Kreativität, die Nachbarn manchmal haben, ihm zu leid werden. Das ist unglaublich. Das habe ich gerade gelesen in Frankreich, irgendwo in einem Städtchen. Da haben die Nachbarn tatsächlich ihren Nachbarn die Haustür vermauert, die Fenster zugemauert, die haben die eingemauert im Haus. Könnt ihr euch das vorstellen? Und die haben das ganz geschickt gemacht. Die haben zuerst das eigene Auto so nahe vor die Haustür parkiert, dass die im Haus rein waren, nicht mehr raushängen können. Dann sind sie ums Haus herum und haben angefangen zu mauern. Absolut birrenweich. So Schlimmes habt ihr wahrscheinlich noch nie erlebt, aber ihr kennt den sprichwörtlich Gartenhag und den Käsebaum, der drüber hängt. Den kennt ihr auch, oder? Wie erklärt man das? Immer wieder passieren solche Sachen. Es gibt immer noch Sauls auf dieser Welt, die uns das Leben schwer machen. Im Kleinen und im Grossen. Da sind Diktatoren, die foltern. Da sind Priester, die Kinder missbrauchen. Da sind Pastoren, die sich einen aufwendigen Lebensstil aus den Spendengeldern von anderen finanzieren. Da ist im Moment im Irak die Gruppe ISIS oder IS, die mordet und massakriert, die scharenweise Christen, Jesiden und andere religiöse Minderheiten umbringt. Und es scheint so, als ob die Starken und Mächtigen immer wieder die kontrollieren, die verletzlich sind und schwach. Es gibt immer noch Sauls, die irgendwelche Davids verfolgen. Und man fragt sich, was macht Gott in so einer Situation? Wie handelt euch Gott jetzt? Was macht er? Was würdet ihr machen in so einem Moment, wenn ihr Gott wäret? Ich weiss, was ich machen würde. Ich weiss, was ich mir wünschte. Ich wünschte mir, Gott würde die Bösen einfach so hinwegfegen. Oder? Einfach mal reinschlagen. Mal zünftig zeigen, wo der Bartli den Mast holt und wo der Hammer hängt. Einmal so zünftig aufräumen. Das wäre jetzt dran. Und mit dem Wunsch bin ich nicht allein. In den Psalmen kommt der Wunsch immer wieder raus. Leset mal Psalmen, wo der Psalmist betet, ich wünschte mir, Gott, du würdest. Und dann kommt der, dann kommen all die ganzen Rachegedanken und der Wunsch nach Gerechtigkeit kommt dann raus. Und dann und wann Hat Gott auch den ein oder anderen Pharao und Herodes und vielleicht auch den ein oder anderen Saul weggefegt? Aber nicht immer. Nicht immer. Ich kann dir nicht sagen, wie Gott mit deinen Sauls umgeht. Aber ich kann dir sagen, wie Gott mit dem David umgeht in dieser Situation. Er nimmt den Saul nicht einfach weg. Stattdessen stellt er ihm einen Jonathan zur Seite. Er stellt den Jonathan an seine Seite. Und das Gleiche, bin ich überzeugt, will Gott auch in deinem Leben machen, wenn du so einen Saul hast. Er will dir einen Jonathan zur Seite stellen. Gott begegnet dem Saul seiner Bosheit dadurch, dass er dem David einen Freund zur Seite stellt, der nicht loyaler könnte sein, der Jonathan. Dabei, das ist interessant, hätte Jonathan am meisten Grund gehabt, neidisch zu sein auf den David. Immerhin ist der Jonathan als dem Saul sein Sohn, ja, der Thronerbe. Wo der David noch friedlich Schäfli gehütet hat, ist der Jonathan schon voll im Kampf gegen die Philister involviert gewesen. Der hat schon auf dem Schlachtfeld seine ersten Sporen sich abverdient, wo der David noch ein bisschen Gitarre gespielt hat bei den Schäfli. Der Jonathan hat alle Grund gehabt, den David abzulehnen, aber er macht es nicht. Er macht es nicht. Im Gegenteil. Er ist grosszügig und gnädig. Es scheint so, als ob Gottes Hand sein Herz berührt hat und dem David sein Herz berührt hat. Und zwischen den beiden entsteht eine tiefe Freundschaft. Eine tiefe Freundschaft. Es heisst, 1. Samuel 18, die Seele Jonathans verband sich mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Wer von euch hat Winnetou und Old Shatterhand noch gelesen? Ja, ein paar. Die noch nicht haben, müsst ihr nachholen. Das ist Weltliteratur, das muss man kennen. Oder mindestens den Film schauen. Ich kann mich erinnern, wie Karl May die Freundschaft beschreibt zwischen dem Winnetou und dem Old Shatterhand. Die Blutsbrüderschaft, die zwei schliessen. Irgendwo schreibt er, dass die zwei wie ein Mann dachten und handelten. Sie dachten und handelten wie ein Mann. Da kommt mir immer in den Sinn, wenn ich da vom Jonathan und vom David lese, wie nicht und Old Shatterhand. Etwa so muss das sein. Eine enge, tiefe Verbundenheit. Am gleichen Tag noch, wo der David den Goliath erschlägt, schliessen der Jonathan und er einen Bund miteinander. 1. Samuel 18, Vers 3. Da heisst es, und Jonathan und David schlossen einen Bund, weil er ihn lieb hatte, wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Oberkleid aus, das er anhatte, und gab es David und seinen Waffenrock und sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Der Jonathan ersetzt dem David seine Bauernkleidung mit seiner eigenen purpurnen Robe, mit der Robe vom Prinz und vom Thronerb. Er gibt ihm sein eigenes Schwert. Das ist sehr etwas Außergewöhnliches. 1. Samuel 13 ist das, glaube ich, Vers 19. Da heisst es nämlich, im ganzen Land Israel hätte es nur zwei Leute gegeben, die ein Schwert hatten. Nämlich den Saul und den Jonathan. Nur die zwei. Alle anderen haben mit Sicheln und Spiken und was auch immer gekämpft. Und das gibt er dem David. Ein fürstliches Geschenk, eine fürstliche Waffe, Kleider vom Königssohn. Man spürt, wenn man den Text liest, spürt man fast, dass der Jonathan den David praktisch krönt. Der Erb vom Thron legt seinen Thron nieder zu Füßen vom David. Und er beschützt den David. Er fängt an, ihn zu beschützen. Wo der Jonathan später von dem Mordplan von seinem Vater gehört, informiert er seinen neuen Freund sofort. Und immer wenn der Saul hinter dem David her ist, ist der Jonathan der, der ihn versteckt. Immer wieder spricht er Warnungen aus. 1. Samuel 19, Vers 2. Jonathan berichtete es David und sagte, mein Vater Saul sucht dich zu töten. Hüte dich morgen. Bleib im Versteck sitzen. Verbirg dich. Der Jonathan gibt dem David ein Versprechen. ein Kleid und Schutz. Er ist ein wahrer Freund. Und in den Sprüchen heisst es, mengs ein Freund, der hebt zu dir näher, als ein Bruder tut. Und der David findet so einen Freund. Es gibt keinen Schatz, der wertvoller ist, als so einen Freund zu haben. Und ich glaube, es gibt keine wichtigere Aufgabe für uns, als einem anderen so einem Freund zu werden, so einem Freund zu sein. Einer, der dir näher steht als jeder eine andere, einer, der dich beschützt, einer, der sich für dich einsetzt, der dein Best will, ein Verbündeter. Und vielleicht sagst du jetzt heute Morgen, ich wünschte mir, ich hätte so einen Freund. Ich wünschte mir, ich hätte so einen Jonathan. Wenn es nur einen gäbe, der sich so für mich einsetzen würde. Schau, ich kenne einen, der bereit ist, das zu machen. Ich kenne einen, der dir will so einen Freund sein. Die Bibel sagt, Jesus will dir der Freund sein. Jesus will der Jonathan in deinem Leben sein. Denn Jesus ist mit dir einen Bund eingegangen, genauso wie der Jonathan mit dem David. Und an seinen letzten Wort war ein Versprechen, wo Jesus sagt, ich will mit dir sein, alle Tage, bis ans Ende dieser Welt. Er hat dir ein neues Kleid gegeben. Jesaja 61 heisst es, dass wir dürfen sagen, freuen, ja, freuen will ich mich im Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Den Mantel seiner Gerechtigkeit hat er mir umgetan. Ein neuer Mantel, den er dir gibt. Durch den Glauben an ihn darfst du wissen, dass er dir seine Gerechtigkeit in einen Mantel umgelegt hat. Jesus übertrifft sogar den irdischen Jonathan. Jesus hat dir nicht nur seine Kleider gegeben, Jesus ist stattdessen bereit, deine Lumpen anzulegen. Er legt deine Lumpen an. Paulus sagt im Neuen Testament, 2. Korinther 5, Vers 21, denn Gott hat Christus, der die Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wo der Jonathan sagt, nimm doch meinen Mantel, David. Da geht Jesus weit drüber aus und sagt, gib mir doch all deinen Müll. Gib mir all das, was schlecht ist in deinem Leben. Gib mir all das, was nicht funktioniert. Und im Tausch dafür, gebe ich dir meine Gerechtigkeit, volle Vergebung und ein neues Leben. Jesus gibt dir neue Kleider, ein Versprechen und wie der Jonathan rüstet Jesus dich aus. So wie der David vom Jonathan ein Schwert bekommen hat, so verspricht Jesus, dich mit allem auszurüsten, damit du dem Saul, der dich bedroht, kannst standheben. Genauso wie der Jonathan den David beschützt hat, verspricht Jesus, ich beschütze dich. Schaut, Jesus hat gesagt, Johannes 10, ich gebe denen, die an mich glauben, gebe ich ewiges Leben und sie werden nicht verloren gehen in Ewigkeit und niemand wird sie können, aus der Hand von meinem Vater rauben. Niemand. Du sehnst dich nach einem Freund. Du hast einen Freund in Jesus. Und eben weil du einen Freund hast, hast du die Wahl. Du kannst dich konzentrieren auf deinen Saul oder aber du kannst lernen, dich auf deinen Freund zu konzentrieren. Du kannst entweder ständig über die Boshaftigkeit vom Monster in deinem Leben nachdenken oder aber du kannst anfangen nachdenken über die Güte und Gnade von deinem Freund. Was ist echt dem David vorgegangen, wenn er den Jonathan vor sich gesehen hat? Ich behaupte, im Zusammensein mit dem Jonathan, da sind alle Gedanken an Saul verflogen. Da war ihm nicht mehr so wichtig, was der Saul wieder vorhat und vielleicht planet. Jetzt zählt nur eins, du und ich und unsere Freundschaft. Ich denke an eine Frau, ich sage einmal Maria, und sie hat ein behindertes Kind. Und sie wird von mehreren von ihren Freunden massiv angegriffen. Und sie sagen ihr, wenn du nur genug würdest glauben, wäre dein Kind schon lange gesund. Eigentlich bist du die Schuld, dass dein Sohn behindert ist, im Rollstuhl sitzt. Du nimmst da nicht in Anspruch, was von Gott her da wäre. Ich kenne die Frau und sie hat viel gebetet und viel geglaubt. Aber es ist halt einfach nichts passiert. Plötzlich stehen Leute unangemeldet an ihrer Tür, Wildfremde. Sie klingeln und sagen, wir wollen für deinen Sohn beten. Gott hat mir gesagt, ich muss für deinen Sohn beten. Wildfremde Leute, irgendwann am Morgen früh. Plötzlich kommt sie Briefe über. Bitterböse Telefonanrufe. Ganz schlimm. Mittlerweile sind die Leute, die ihr Leben schwer gemacht haben, nicht mehr in ihrem Umfeld. Aber ab und zu begegnen sie sich beim Einkaufen in der Stadt. Und Maria sagt mir, heute gehen die Leute ungerührt an mir vorbei. Sie grüßen mich nicht mehr. Und ich habe sie dann gefragt, wie gehst du mit dem um? Du bist ja sicher innerlich am Schäumen. Und sie sagt mir, nicht mehr. Ich bin nicht mehr am Schäumen. Ich habe sie dann gefragt, warum nicht? Und dann sagt sie mir, weisst du, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich entschlossen, ich will Christus vertrauen und auf ihn schauen. Und nicht auf das, was mir da von dieser Seite entgegengekommen ist. Sie ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, aber sie hat erst vor ein paar Jahren verstanden, was es bedeutet, Jesus ist mein Freund. Er ist mein Schutz. Er ist meine Rechtfertigung. Ich muss mich nicht immer selber verteidigen. Ich muss nicht immer erklären, warum ich was mache. Und ich muss auch nicht immer alles schönreden. Nein. Ich darf einfach da stehen und darf sagen, so ist es. Maria hat sich entschlossen, ich will mehr auf Jesus schauen, als auf die Anklagen, die ich erlebe. Ich will die Herausforderungen, die mir begegnen, mit Gottes Güte und Barmherzigkeit vergleichen, die ich erlebe. Und sie hat sich bewusst an Jesus ausgerichtet und hat sich entschieden, ich sage ihm jeden Tag merci, dass ich ihn in meinem Leben erfahren darf. Und das ist mehr wert, sagt sie mir, als all das Böse, das mir da entgegengekommen ist. Und schaut, letztlich geht es doch um das. Du kannst dich entscheiden. Du kannst dich entscheiden, du hast die Wahl. Du kannst dich natürlich auf deinen Widersacher konzentrieren. Du kannst ein Bild von ihm zuhause aufhängen, an der Wand. Du kannst dem Bild mit dem Filzstift Hörner anmalen und den Bart. Du kannst es benutzen als Zielscheibe für deine Dartpfeile. So ganz klassisch. Du kannst eine Liste von allen Sachen aufstellen, die dir dein Find genommen hat. Du kannst sie auswendig lernen und kannst sagen, die oder der hat mir meine Kindheit genommen. Die oder der hat mir meine Karriere genommen. Die oder der hat mich aus meinem Job rausgemobbt. Die oder der hat meine Ehe zerstört. Wegen dem oder wegen dem anderen ist meine Gesundheit im Eimer. Du kannst ein Leben führen, wo du dich ganz auf deinen Saul ausrichtest und wo du dich im Schlamm von deiner eigenen Misere drin suhlst, wie eine Säule. Genüsslich. Habt ihr schon mal einer Säule zugeschaut? Die suhlt sich im Schlamm. Nichts Schöneres, oder? Meine Frage ist, fühlst du dich wegen dem besser? Hilft das? Bringt dich das weiter? Ich glaube nicht. Ich kann mich erinnern, wie wir im Militär unsere Panzerarmel aufdieseln mussten. Also übrigens, da muss ich ja schon sagen, meine einzige Erinnerung, die ich natürlich habe an Thun, ist die RS. Und dann haben sie gefragt, ob ich hier hin will, als Pastor, oder? In die Gegend. Ich musste dann auch gerade überlegen, auf was schaue ich jetzt? Schaue ich jetzt auf meine RS? Das Bild von meinem Korporal hängt noch daheim, oder? Mit den Hörnchen. Oder schaue ich jetzt auf Jesus, der eine Tür öffnet oder so? Nein. Zu tun in der RS, wir mussten immer unsere Panzer aufdieseln. Wenn der Tank von so einem Panzer 68 leer war, dann musst du 750 Liter Diesel nachfüllen. 750 Liter. Und in der RS ist es natürlich so, du kannst nicht einfach mal schnell an eine Zapfsäule fahren, zum Auftanken. Man könnte schon. Es ging schon. Aber man ist ja in der RS, oder? Also, wir mussten den Tank füllen mit 20 Liter Bidon. Ihr könnt euch selber ausrechnen, wie viel so Bidon das musst du nehmen, damit 750 Liter Tank gefüllt hast. Also sind wir gelaufen mit diesen 20 Liter Bidon, voller Diesel. Und unser Korporal hat es natürlich auch verstanden, dass immer Panzer Teig sind und der Lastwagen mit den Bidon dort. Dass möglichst weit musst, wahnsinnig effizient, oder? Dass möglichst weit hast du müssen laufen, also sind wir da mit diesen Bidon hin und her geschwungen und haben den Panzer aufdieselt. Du kannst noch so aufpassen beim Aufdieseln, dass du nichts verschüttest. Das geht nicht. Spätestens am zweiten Tag stinkst du. Nützt dich nichts schöner nach Diesel. Jedes Wochenende bin ich heim und meine Mutter hat immer meinen Kämpfer den Ärmel waschen. Sie hat den Ärmel gewaschen in der Waschmaschine. Aber glaubt mir, ein Kampffahrzeug, wo einmal Diesel draufgekommen ist, der wird nie mehr sauber. Sauber schon. Aber er wird immer nach Diesel stinken. Ich glaube, wer fährt von euch einen Diesel, das ist ein Grund für mich, um keinen Diesel zu kaufen. Das Traumatische. Wenn ich, ihr glaubt das nicht, wenn ich das nur schon schmecke, das schält mich bis heute, oder? Schaut, im Leben ist es ganz ähnlich. Wer zu lang im Gestank von seiner eigenen Verletzung rumliegt, wer zu lang in dem Saul von Saulischem rumliegt, der wird irgendwann genauso schmecken wie das Gift, das er im Prinzip hasst. Das ist es so. Ich glaube, viel besser ist es, wenn wir lernen, unsere Zeit mit unserem Jonathan zu verbringen. Du kannst dich entweder auf deinen Saul konzentrieren oder aber du kannst lernen, dich auf die Güte von deinem Jonathan zu konzentrieren. Auf Christus. Was sagt Paulus im Philipperbrief? Paulus sagt im Philipperbrief, wenn es irgendetwas Positives gibt, wenn es irgendetwas gibt, wo wohllautend ist, eine Tugend, etwas, wo ehrbar, gerecht und rein ist, wenn es irgendein Lob gibt, dem denket nach, übersetzt der Luther. Mit dem beschäftigt euch. Und ich glaube, um das geht es. Dass wir lernen, wie ein David zu sagen, ich will mich nicht auf den Saul konzentrieren, ich will mich auf die Güte von meinem Jonathan konzentrieren. In Psalm 18 oder 19, Psalm 18 betet David und sagt, der Herr lebt. Gepriesen sei mein Fels, erhoben der Gott meines Heils. Der Gott, der mich rettete, der Gott, der mich erhöhte über die, die gegen mich aufstanden. Der Gott, der mich befreite vor dem Mann, der Gewalt tat. Darum will ich dich preisen unter den Völkern, Herr, und ich will spielen deinen Namen. Ich mache dir Mut. Lern's jeden Tag, Gottes Güte in deinem Leben zu erkennen. Schaut, sieh ich um mich heim vom Büro. Ich habe gerade wirklich genug von allem. Genug von der Arbeit, genug von meinem Verein, genug von allem um mich herum. Und dann komme ich heim. Und wer ist daheim? Meine Frau. Und dann sagt sie, hallo, ruf mal. Mal, sie ruft so herzig, ruf mal. Sie will wieder nicht. Dann ruft sie, hallo Schatz, und dann komme ich rein und sage, hallo. Dann sagt sie, hast du nicht gut? Dann sage ich, nein, geht mir nicht gut. Dann sagt sie, was ist denn los? Und dann, der kommt, oder? Der kommt, der schimpft und der ruft aus, wie ein Wald voll Affen. Und sie hockt einfach da und lässt und sagt gar nichts. Und dann irgendwann sagt sie, gibt sie zur Antwort, aber weisst Schatz, uns geht es doch eigentlich so gut. Oder? Uns geht es doch eigentlich so gut. Und dann hocke ich da und dann merke ich, wie mein Ärger verflügt. Saublöd. Ist einfach nicht mehr da. Die haben mich so aufgeregt über all die Leute und über alles. Oder? Und jetzt ist es einfach nicht mehr da. Weil ich eigentlich muss sagen, du hast recht. Eigentlich geht es uns so gut. Wir haben es so gut. Und ich merke, in meinem Ausrichten aufs Gute verfliegt das Saulische in meinem Leben. Und es ist nicht mehr da. Ich mache dir Mut. Fang an, die Barmherzigkeit, die Gott über deinem Leben hat, anzuschauen. Und nicht den Saul. Fang an, auf das zu schauen, was er dir gegeben hat, anstatt auf das, was andere dir genommen haben. Dein Saul mag vieles in deinem Leben genommen haben, aber ich bin überzeugt, Christus hat dir viel mehr gegeben. Lass Christus der Freund sein, den du brauchst. Sprich mit, red mit ihm. Lass nichts aus. Entblöße deine Furcht vor ihm, deine Wut, deine Ängste. Bring ihm da. Und dann lass es dort. Die Frage ist natürlich, wird dein Saul verschwinden irgendwann aus deinem Leben? Wird es irgendwann einen Moment geben, wo der Saul nicht mehr in deinem Leben ist? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob der Saul aus deinem Leben verschwindet. Aber ich frage zurück, spielt es eine Rolle? Ist es so wichtig? Wie viele Sauls wir haben, wie laut die schreien, wie viele die probieren, uns das Leben schwer zu machen. Ich glaube, es spielt gar nicht so eine Rolle. Du bist ein Freund fürs Leben und für die Ewigkeit. Und nichts kann besser sein als da. Und der Freund kann euch niemand nehmen. Niemand kann mir diesen Freund nehmen. Niemand. Weil der Freund hat versprochen, ich stand immer zu dir. Egal, was der Rest der Welt sagt. Ich bin immer bei dir. Bis ans Ende von allen Tagen. Ich lasse dich nie im Stich. Auch wenn alle anderen wegrennen. Der Freund hat versprochen, ich will dich nicht verlassen und dich niemals aufgeben. Hebet euch fest an diesem Freund. Wir singen das Lied miteinander, wo wir überleiten wollen in einen Teil, wo wir speziell nachher beten miteinander. Für Christen, die im Moment ganz schwer haben. Aber ich lade euch ein, dass ihr jetzt aufsteht, dass wir die Fenster aufstehen und bewusst das Lied miteinander singen. Herr, ich suche deine Ruhe. Ich glaube, da ist der Schlüssel auch, wenn es um die Saul in unserem Leben geht. Dass wir lernen, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ihm können sagen, du bist mein starker Turm. Du bist in meinem Sturm hinein, du bist das Auge in meinem Sturm. Da hinein finde ich Frieden. Lasst uns das Lied singen miteinander.